Hört ihr mich gut? Ja, wir sind am Ende. Nicht des Gottesdienstes und nicht am Ende unseres Lateins. Es gibt heute noch ein bisschen Latein. Nein, aber das ist die letzte Predigt unserer Predigtserie Blickwechsel. Also, ich sehe, wir haben auch einige Gäste unter uns. Ich hoffe, ihr könnt das alles trotzdem gut nachvollziehen. Das ist so ein bisschen ein Höhepunkt und vielleicht hoffe ich auch ein bisschen herausfordernd. Wenn ihr dann denkt, ja, da hätte ich gerne mehr gehört, ihr könnt alles noch einmal nachhören oder ihr könnt es auch lesen, da gibt es dann noch viel mehr Details in diesem Buch Kultur der Ehre. Wir haben die jetzt inzwischen zwar nicht mehr zum Verkauf hier, aber die gibt es auch in unserem Buchladen in Benedikt, in St. Gallen, könnt ihr dieses Buch kaufen, Kultur der Ehre. Wir sind, wie gesagt, beim letzten Kapitel angelangt. Revolution, Reformation, Transformation. Und man kann auch sagen von Revolution zu Transformation. Und zwischendurch kommt dann eben die Reformation. Wir kommen heute darauf. Also das erste Stichwort, das wir hier angehen wollen, das ist die Revolution. Christen lieben dieses Wort eigentlich nicht so sehr. Habe ich schon bemerkt. Also ich war früher, als ich noch Atheist war und so zur Gemeinde gekommen bin, und da war ich vielleicht, dachte ich manchmal, ah, da muss mal was Revolutionäres tun. Und dann habe ich auch gehört in der Gemeinde, nein, Revolution ist, das ist nicht gut. Wir schauen das jetzt ein bisschen an. Revolution, was ist es? Ein grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehrere Systeme, der meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt. Ja, es ist festzuhalten, Revolutionen können auch friedlich sein. Oft sind sie es natürlich nicht, wenn wir an die Französische Revolution denken oder eben auch in Russland oder auch in Deutschland, da war es recht gewalttätig. Die Französische Revolution, die hat eigentlich auch diesen Begriff geprägt für die Welt, so wie wir ihn heute verstehen. Dieses Wort, die Bedeutung, und die hat ja begonnen mit dem Sturm auf die Bastille. Das war ein großes Gefängnis, wo man die Regime oder die Regierungskritiker alle eingesperrt hat. Und die haben die also gestürmt und dann sind viele Dinge geschehen, unter anderem auch viele negative Dinge. Doch es gibt auch gute Beispiele friedlicher Revolutionen. Zum Beispiel, der Kommunismus ist eigentlich gefallen durch eine friedliche Revolution. Und viel ist von Leipzig ausgegangen. Und diese Revolution, diese friedliche Revolution, stimmt, oder? Ja, er kann da nicken, er hat das mitgemacht. Hast du ein bisschen erlebt? Du warst mit dabei, gut. Eine friedliche Revolution, Revolutionär hier vorne links. Und das hat diese Wachen und diese friedliche Revolution hat zur Öffnung der innerdeutschen Grenze geführt und zur Demokratisierung zuerst einmal des gesellschaftlichen Systems der DDR und schlussendlich dann zur Wiedervereinigung in Deutschland. Cool, oder? Revolutionen müssen nicht per se gewalttätig sein. Es ist auch so, in der Bibel lesen wir ja auch von Revolutionen. Man hat einfach dieses Wort im Hebräischen so nicht gebraucht, oder? Aber es sind doch Revolutionen. Zum Beispiel die Revolution, in der Elisa von Gott den Auftrag bekommen hat, einen Schüler zu Jehu zu senden und ihn zum König zu salben. Das Problem, das ist ja an sich noch schön, oder? Aber das Problem war, es gab schon einen König. Das war das Problem. Es gab eine ganze Dynastie, die Omri-Dynastie, und die war ziemlich von Gott abgefallen. Und die haben den Baalskult eingeführt, verbunden auch mit Menschenopfern etc. etc. Und dann hat also Gott einen Heerobersten auserwählt, einen Kriegsmann, und hat gesagt, du wirst König. Du bist von mir ausersehen, diese staatlichen Strukturen, diese Dinge zu ändern und wiederherzustellen, wieder in die ursprüngliche Ordnung hineinzuführen. Und das war nur möglich mit dem Mittel des Kriegs. Auch da sind viele Menschen gestorben bei dieser Revolution. Aber wie ist das in der Zeit des neuen Bundes, in der wir heute ja leben? Wie gesagt, es wurden unzählige Bücher schon geschrieben zum Thema Christ und Revolution. Und die meisten haben Revolutionen an sich als unbiblisch abgelehnt. Ich kann das nicht bestätigen. Lass uns mal nachdenken, was meint Jesus, wenn er sagt, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Das Reich Gottes hat schon was mit Gewalt zu tun. Die Frage ist nur, was ist Gewalt? Was bedeutet Gewalt überhaupt? Aber ich denke, Menschen, die die Bibel einigermaßen kennen, die wissen schon, dass da im Wort Gottes etwas drin ist, eine Substanz, eine Qualität, welche sich nur dem Menschen zeigt, der mit einer gewissen Radikalität rangeht an das Wort und an das Leben mit Gott. Menschen allgemein lieben ja stabile Zustände, oder? Ja, da weiß man, womit man rechnen kann. Lieber nichts allzu überstürzt ändern, habe ich von meiner Gel gelernt. Aber ich habe inzwischen auch schon gehört, ist gut, Markus, dass du ein bisschen chaotisch bist. Das braucht unsere Gemeinde. Ich frage jetzt mal nicht die Ausländer, unsere lieben Freunde aus fernen Nationen und Kulturen, was sie von diesem Sicherheitsbedürfnis der Schweizer halten. Einige lieben es heiß und bringen möglichst viel von ihrem Geld in unsere sicheren Banken. Ja. Und wir Schweizer sind bestrebt, die Sicherheit aufrechtzuerhalten, das reguläre Leben, damit die nicht auf die Idee kommen, dieses Geld wieder abzuziehen. Was ist unsere Sicherheit? Also ihr könnt jetzt meine 1. August-Predigt nicht mehr nachhören, die wurde nicht aufgenommen. Aber da ging es auch ein wenig um diese Dinge. Worauf vertrauen wir? Wonach richten wir uns wirklich aus? Schweizer sind eher ein bisschen revolutionskritisch. Aber was sie bei 1291 gemacht haben, ja, das übersehen wir dann ein wenig, oder? Da hatten wir auch das Bestreben, eine neue gesellschaftliche Ordnung aufzurichten, ohne diejenigen, die bis dahin das Sagen hatten. Wir sind eigentlich auch aus einer Art Revolution geboren als Land, nur gab es das Wort damals noch nicht. Aber Revolution, das Wort Gottes hat etwas Revolutionäres in sich. Und wenn es das nicht hat in deinem Leben, dann erreicht es vielleicht auch sein Ziel nicht in deinem Leben. Bist du bereit, alles zu geben? Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht bereit seid, alles aufzugeben, hinzugeben, um meinetwillen, um des Reiches Gottes willen, könnt ihr mir nicht nachfolgen. Ja, das ist ja nicht radikal. Nein, Jesus hat das so gemeint. Versteht ihr? Die Bibel ist brutal radikal, aber wir sind sehr gut darin, der Radikalität die Zähne, die Radis zu ziehen, die Wurzel zu ziehen, oder? Und das also ein bisschen, so hat er das ja nicht gemeint. Ja, wie hat er es denn gemeint? Alles hinzugeben, um seines Namens willen. Jesus ist aufgetreten in Israel Und sogleich fühlte sich die bestehende gesellschaftliche und religiöse Ordnung bedroht. Total bedroht. Es stimmt, er hat nie zu einer gewalttätigen Revolution aufgerufen. Das stimmt, trotzdem wurde er als Revolutionär gekreuzigt. Auch wenn er es nicht gemacht hat. Es gibt nichts Radikaleres, als einem Menschen zu sagen, Jesus liebt dich mit seinem ganzen Leben. Und wenn du das willst, musst du ihm auch dein ganzes Leben geben. Jesus war schon radikal, aber liebevoll radikal. Es ist etwas im Reich Gottes, das schon eine gewisse Gewalttätigkeit auf einer anderen Ebene ausübt, auch in meinem Leben. Oder bin ich der Einzige, der sich auch schon gewehrt hat gegen Aussagen der Bibel, dem es geschmerzt hat, was die Bibel sagt? Bin ich der Einzige? Manchmal tut das Wort Gottes richtig weh. Fromm gesagt, unserem Fleisch. Was ist das? Das bedeutet einfach, es ist was in uns drin, das sich wehrt gegen die Wahrheiten der Bibel. Und darum empfinden wir das Wort Gottes dann vielleicht auch mal ein bisschen als gewalttätig. Man kann es vielleicht vergleichen, wer von euch hatte schon mal einen richtig bis ins Innerste faulen Zahn? Wo der Doktor gesagt hat, den kann man gar nicht mehr flicken. Da ist nichts mehr zu machen. Da nützt auch eine Wurzelbehandlung. Wurzel heißt Radis, oder? Wurzelbehandlung nützt da nichts. Da gibt es nur noch eins. Der muss raus. Und ich habe in meiner RS-Vollendung war ich Zahnarztfräulein von einem Militärzahnarzt. Ich war dabei, wie man einen Zahn zieht. Und ich sage euch, das war radikal. Also der musste fast mit dem Knie gegen den Stuhl sich stemmen, der Zahnarzt. Und dann hat er so eine Zange. Und ich war so, was macht er? Und dann hatte dieser gute Mann eine Ankerwurzel. Zwei Zähne, die so gemacht haben. Also, seht ihr es? Und dann blieb ihm nichts anderes übrig. Dann hat er seine Werkzeuge geholt. Pam, 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 pam. Nichts genützt. Säge. Und dann hat so noch... Also, das war multidimensionales Erlebnis für mich. Am Schluss war der Zahn raus. Aber das war ziemlich gewalttätig. Und dann hat er ihm dann einen provisorischen Stiftzahn, oder nicht Stiftzahn, sondern ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, ein Provisorium einfach. Einen neuen Zahn, oder? Hat jemand das schon mal von euch persönlich miterlebt, aber in dieser Position? Es ist zum Guten. Es ist zum Guten, es ist radikal und es ist gewalttätig. Dort, wo das Reich Gottes mit seiner Vehemenz, das Reich Gottes ist etwas sehr Ungestümes manchmal. Und darum haben wir Schweizer dann fast einen Schock und dann prüfen wir das ziemlich lange und manchmal vergessen wir dann, das Gute zu behalten. Aber das Reich Gottes hat immer kleinere oder größere Revolutionen losgetreten. Sonst, liebe Leute, wäre es schwierig, heute in der Schweiz zu leben, wenn das nicht geschehen wäre. Zum Beispiel die Aufhebung der Sklaverei. Jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit. Ha? Was ist jetzt da los? Ah doch. Genau. Die Aufhebung der Sklaverei. Denn Revolution muss auch notgedrungen zu Reformationen führen. Die Aufhebung der Sklaverei war ein Verdienst hauptsächlich bibeltreuer Christen. Das wurde heiß diskutiert. War es vielleicht einfach eine ökonomische Notwendigkeit, die Sklaverei aufzuheben? Aber Tatsache ist, als das britische Imperium schlussendlich die Sklaverei aufgehoben hat, ging es ihm zuerst mal ökonomisch sehr schlecht. Und später dann wieder hat sie sich erholt. Aber das war eine schwierige Sache. Da waren so viele Barrieren in den Köpfen der Menschen, auch der Christen, kulturelle Gewohnheiten. Das ist einfach so mit den Sklaven, das kann man gar nicht ändern. Das finden wir zwar nicht toll, aber ist auch nicht unser Auftrag, das zu verändern. So dachten die meisten Menschen. Und da gab es einige bibeltreue Christen, vor allem auch die Baptisten und auch die Quäker noch vor ihnen. Die Quäker, das ist so eine Art Vorfahren der Pfingstler, könnte man sagen. Und die haben das gesehen, das ist nicht möglich. Sklaverei entspricht wirklich total überhaupt nicht dem Reiche Gottes. Und sie haben dann einen Slogan rausgegeben, Sklaverei ist Sünde, Punkt. Keine Diskussion. Sehr radikal, oder? Ist Sünde, fertig, Schluss, wird nicht diskutiert. Und so hat sich das auch bei den Christen so nach und nach durchgesetzt in ihren Köpfen. Und das war eigentlich die Revolution, dass man im eigenen Kopf die Dinge angefangen hat, neu zu sehen. Und dann kam es zu dieser Reformation, zur Wiederherstellung oder auch zur Erneuerung. Das Ziel dieser Christen war jetzt zur Verbesserung von Gesetzen oder Institutionen und zur Unterbindung des Missbrauchs beizutragen. Und das hat sich eben Wilberforce auf die Fahne geschrieben. Er war Brite, William Wilberforce, und er hat zusammen mit seinen Freunden unermüdlich angefangen, gegen die Sklaverei zu kämpfen. 1814 war er sogar am Wiener Kongress dabei, hat gesagt, okay, da sind alle europäischen Führer da, jetzt gehe ich dahin und jetzt weiblich. Er war, wie würde man heute sagen, das war ein, die ins Bundeshaus gehen und ein Lobbyist, ja, er war ein Lobbyist für diese Sache, er hat überall Lobbyingarbeit gemacht und letztendlich war es ein Nebenprodukt des Wiener Kongresses, wo Europa und die damalige Welt fast ein wenig neu aufgeteilt wurde. Ein Nebenprodukt war, dass Frankreich, Spanien und Portugal sich zum Verbot des Sklavenhandels verpflichtet haben. Es war aber auch innerhalb von England ein langwieriger Prozess, er hatte viele Gegner. Man hat gesagt, der ist eine Gefahr für unser Land. Was ist denn mit unserem Reichtum, mit unseren Kolonien, mit unserem Handel? Das basiert auf diesem Sklavenhandel, eben wie die Schweiz abhängig ist von den Banken, oder? Und die haben gesagt, er zerstört unser Land. Er bekam Morddrohungen. Das war, also, du bist ein Utopist, du bist ein Träumer, das war noch das Harmloseste. Aber du bist ein toter Mann. Das war dann schon ein bisschen eindrücklicher. Trotzdem sagte er in einer Rede im britischen Unterhaus, mir erscheinen die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen, ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. Wow. Das macht mir Eindruck. 1807 wurde der Sklavenhandel zwar offiziell verboten, aber noch lange toleriert. Die Sklaven, die man schon hatte, durfte man behalten. Am 26. Juli 1833 wurde die Sklaverei in Großbritannien abgeschafft und auch in den Kolonien eigentlich verboten. Und das Schöne ist, William Wilberforce hat das gerade noch erlebt. 3 Tage später ist er gestorben. Er hat sein ganzes Leben für diese eine Sache gekämpft. Und als er das erreicht hatte, konnte er in Friede heimgehen zu seinem Herrn. Er wollte eigentlich Missionar werden und den Menschen von der Liebe Gottes erzählen. Er hat gesagt, das ist das eigentlich das Dringlichere, hat er gesagt. Aber er hat gesagt, aber meine Berufung ist, gegen die Sklaverei zu kämpfen. Darum verzichte ich darauf, Missionar zu werden. Das war hart für ihn. Aber er wusste, das ist mein Ding. Ich muss dagegen angehen. Total radikal. Zuerst war es eine Revolution und dann hat es zur Transformation der englischen Gesellschaft geführt. Und Aber das war noch nicht das Ende. Es braucht jetzt noch eine Transformation der ganzen Welt. Transformation heißt umformen. Eine vollständige oder dramatische Veränderung der Form oder des äußeren Erscheinungsbildes einer Person oder einer Sache. Das heißt, das kann auch eines Landes sein oder eines Kontinents. Das Vorbild Englands hat dann in der ganzen Welt eigentlich zu einem raschen und eben radikalen Wandel geführt. In Amerika hat es noch einen Bürgerkrieg gebraucht, mit vielen Toten, wiederum gewalttätig. Aber die Würfel waren gefallen. Ein Staat nach dem anderen schaffte die Sklaverei ab in ganz Europa. Das letzte, offiziell 1981 erst, Mauretanien. Es gibt dort immer noch Sklaven. Es ist eine Transformation der Welt, die aber immer noch weitergehen muss. Und wenn auch das Reich Gottes, wir müssen bedenken, das sind 2000 Jahre, 1840 Jahre vergangen, seit Jesus gestorben ist, diese Transformationskraft der ersten Jünger bis zur Abschaffung der Sklaverei. Aber es ist und bleibt das Ziel, auch wenn es langsam geht. Und wenn auch in diesem einen Punkt, sicher auch in anderen Punkten, die Welt verändert worden ist durch das Evangelium, so hat sie doch ihr Ziel noch nicht erreicht. Es werden immer noch Menschen daran gehindert, ihre gottgegebene Bestimmung in Würde leben zu können. Ob das nun Männer sind, oder Frauen oder Kinder. Satan hat immer noch Millionen, ja Milliarden von Menschen gebunden in Fesseln der Ungerechtigkeit. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, hat er es mit einem Wort begonnen aus Jesaja. Das könnt ihr hier lesen. Er war in Nazareth, er hat angefangen zu dienen, in den Städten zu predigen, und dann ist die erste Predigt, die überliefert ist, in Ausschnitt natürlich nur, ist in Lukas Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden. Und das ist eigentlich die Fortsetzung von dem, was in Jesaja 58,6 steht. Ist nicht vielmehr dies ein Fasten, an dem ich gefallen habe, das sagt also Gott, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Mit dieser Stelle aus Jesaja, die der Heilige Geist für Jesus vorbereitet hat, er hat das nicht selber ausgewählt, das wurde ihm so offen hingelegt, hat Jesus angefangen zu predigen und zu sagen, dies ist nun vor euren Augen erfüllt. Ich werde das, genau das tun, was Jesaja gesagt hat, geweissagt hat vor vielen hundert Jahren. Die Menschen benötigen immer noch Christen, von denen übernatürliche Kraft ausgeht, um eine Transformation zu bewirken. Amen. Unsere Stadt benötigt eine Transformation. Ich hatte Freude heute im Gebet, da hat Agathe auch für die Regierung gebetet, dass ihre Gedanken erfüllt werden von Gottes Ideen, von Gottes Königreich, dass sie so entscheiden, wie Gott es möchte. Darum geht es. Transformation bedeutet, dass Entscheidungsträger in dieser Stadt, in unserem Land, in dieser Welt anfangen, die Prinzipien des Reiches Gottes aufzunehmen und ihre Entscheidungen davon leiten zu lassen, vom Geist Gottes sich leiten zu lassen. Das ist das Ziel des Reiches Gottes. Amen. Das muss auch unser Ziel sein. Das muss unser Ziel sein. Auch wenn es hart wird, scheint. Also ich denke, jetzt sagt nicht jeder von euch gleich so in seinem Herzen, jawohl, genau das mache ich, führe zu einer Transformation. Uns scheint das ein bisschen schwierig. Aber auch wenn es schwierig ist, ist es trotzdem noch das Ziel. Weil wir müssen ja nicht alleine dadurch. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Begegnung, die hat mich berührt. Ich hatte so einen Moment Zeit, ich war in der Stadt, wir hatten noch den Apero hier mit unseren Mietern und da habe ich gedacht, ich gehe ins Wein und Sein, da ist ein Mann, da fühlen zwei, drei Leute von uns eine gewisse Verantwortung, dass wir ihm das Reich Gottes bezeugen. Er hat dort eine Beiz, die läuft überhaupt nicht gut, ich weiß gar nicht, wie das geht für ihn finanziell, aber er freut sich einfach immer, wenn wir kommen, manchmal nach der Gemeindeleitungssitzung sind wir auch schon dort gewesen oder einfach so. Und da bin ich hingegangen, habe gedacht, ich trinke dann noch ein Bier mit ihm. Und da war eine circa 40-jährige Frau, gleich nebenan ein cooles, schön, ich liebe Farben, blaues Cabrio. Für Fessler-Clan ein Peugeot natürlich. Und sie, Traumfigur, echt blond. Irgendeine ganz spezielle, wahrscheinlich sowas wie eine Designer-Sonnenbrille oder sowas. Teure Kleider, teurer Schmuck. Also sie verkörperte genau das, was viele junge und auch ältere Frauen davon träumen zu sein, um Männer vielleicht eine solche Frau an der Seite zu haben. Doch wie so oft, der Schein trügt. Nach 3 bis 4 Minuten war es mir völlig klar, in sich trug diese Frau ein tiefes schwarzes Loch. Eine unglaubliche Leere. Und alles Äußere war nur dazu da, sich Wert zu beschaffen, dass Menschen ihr irgendwie zusprechen, du bist cool, du bist toll, du bist wertvoll. Und sie hat darum gerungen mit Worten, mit vielen, vielen, vielen Worten. Aber nichts und niemand kann ein solches Loch ausfüllen. Nichts. Das Cabrio nicht, der Schmuck nicht, die Männer nicht. Nichts wird dieses Loch jemals ausfüllen. Und sie hat davon gesprochen, wie Geistheiler ihr so sehr geholfen hatten, das innere Gleichgewicht und Gesundheit wiederzufinden. Aber ihre Art zu reden hat das pure Gegenteil bezeugt. Sie war nicht gesund. Und dazu sah ich erst jetzt, dass sie ziemlich massive Schuppenflechte hatte, an vielen Orten und Gelenken vor allem, nicht im Gesicht, darum ist es nicht so gleich aufgefallen. Und sie hat dann selber davon gesprochen und gesagt, ja, das kommt eben, das ist keine Infektion, das ist nichts, was ansteckend sein kann, das kommt eben von innen. Da habe ich gedacht, aber wie geht das jetzt überein, diese innere Ruhe, und dann kommt das von innen. Und dann habe ich ihr versucht zu sagen, dass Jesus wirklich uns innere Ruhe und Friede und Heilung schenken möchte, dass da ein Angebot ist von Gott, einfach so. Und vehement hat sie sich dagegen zur Wehr gesetzt und davon gesprochen, wie sehr man durch Techniken zu innerem Frieden finden kann. Und sie habe jetzt gerade ein sehr gutes Buch von einem sehr berühmten Mann mit sehr guten Übungen gelesen. Seht ihr, das sind diese unsichtbaren Fesseln der Ungerechtigkeit. Und es ist immer noch unser göttlicher Auftrag, Menschen in das Reich Gottes einzuladen, hineinzulieben und das Reich Gottes auch zu demonstrieren, soweit die Menschen das auch zulassen wollen. Ich habe dann verspürt, ich kann da nicht weitergehen. Es ist keine wirkliche Offenheit da, noch nicht. Noch nicht. Und es würde mich nicht wundern, wenn ich oder andere Christen ihr begegnen und sie von vielen Menschen davon hört, wie es bei mir ja auch der Fall war. Es benötigt manchmal unzählige Anläufe. So war es auch bei mir. Die Frage ist, sind wir bereit, radikal zu sein? Sind wir bereit, uns zum Affen zu machen, zum Beispiel, um jemandem das Evangelium zu bezeugen? B. benötigen wir womöglich selber eine Revolution der Herzen? Sind wir kalt geworden gegenüber dem Leiden dieser Menschen? Sagen wir so, ja, die sind ja selber schuld. Ja, logisch sind sie selber schuld. Ich war auch selber schuld. Von vielem. Ich bin heute noch selber schuld. Aber Jesus hat meine Schuld auf sich genommen. Und ich habe das von irgendjemandem gehört. Und die Ersten, die mir das erzählt haben, habe ich ausgelacht und gedacht, dumme Christen. Brauchen wir als Erstes, als Gemeinde, als einzelne Menschen eine Revolution unserer Herzen, eine neue Ausrichtung auf das, was wirklich zählt? Benötigen wir als Gemeinde womöglich eine Reformation auch unserer Strukturen, unseres Seins, unseres Verständnisses, wie Gemeinde ist, wie man Gemeinde lebt, unsere Gewohnheiten, unsere liebgewonnenen Gewohnheiten, unsere Ruhe, unsere Sicherheit? Sind wir bereit, diese Dinge aufzugeben zugunsten von etwas Neuem, das in der heutigen Zeit bessere Möglichkeiten bietet, die Menschen zu erreichen? Die ersten Pfingstler hatten wenig konkrete Vorstellungen, wie man Gottesdienst zu feiern hat, wie das eigentlich geht. Man hat es einfach irgendwie mal gemacht. Und sie mussten sich auch öfters dagegen wehren, dass ihnen Formen aufgezwungen wurden, die von Menschen kamen, die vorher Baptisten waren oder Pietisten oder Reformierte oder andere etablierte Gemeinde besucht hatten und dann mit diesen Vorstellungen gekommen sind und gesagt haben, so ist Gemeinde. So. Das, was man so eben gewohnt ist, oder? Sind wir bereit, das Gewohnte zu verlassen? Und ich weiß, es gibt, wir sind tatsächlich wahrscheinlich die beste Gemeinde der Stadt St. Gallen, oder? Darum seid ihr ja hier, sonst wärt ihr an einem anderen Ort, subjektiv gesehen. Aber sind wir bereit, das aufzugeben? Weil wir vielleicht für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, leider nicht die beste Gemeinde der Stadt sind. Ui, Revolution. Gut, ihr dürft dann nachher am Mittagstisch das heftig diskutieren. Also ich lade euch sogar dazu ein, tut das. Das ist gut, das ist gut. Sie waren bereit, einfach immer wieder sich umzuorganisieren, wenn sie den Eindruck hatten, das bringt uns so nicht weiter, wie wir das bis heute machen. Wir müssen neue Formen suchen. Und dann haben sie ziemlich rumexperimentiert und viel falsch gemacht und viel auch richtig gemacht. Und haben so, ja, viel verändert, auch in der Kirchenlandschaft. Alle möglichen Menschen sind zu ihnen gekommen und haben ihre Versammlungen besucht, haben Gottes freimachende Vollmacht, heilende Vollmacht kennengelernt. Und das wünsche ich mir schon ein bisschen mehr auch bei uns. Wäre das nicht schön, wenn wir mehr Heilungen erleben könnten? Mehr noch Prophetisches hineinreden in die Herzen. Wie gesagt, diese Frau war innerlich und äußerlich leer, Unheil, gefangen. Und das hat viele Dimensionen. Brauchen wir nicht die Gegenwart des Heiligen Geistes, dass diese Menschen Heil erleben können in dieser ganzen Dimension? Aber wird es uns nicht auch einen Preis kosten? Wir wünschen manchmal Gottes Gegenwart, ohne dass er wirklich bei uns selbst etwas verändert. Ist das überhaupt möglich? Das ist die Frage. Diese Pfingstler, die ersten, waren risikofreudig. Sie waren mutig. Sie waren vollen Glaubens. Sie wussten gleichzeitig, dass die Vollmacht von Gott nur über eine totale Abhängigkeit kommt von Jesus. Man hat den Pfingstlern immer gesagt, ja, ihr sprecht immer vom Heiligen Geist und der ist das, da geht alles nur um den Heiligen Geist und ihr betet ja gar nicht mehr Jesus an. Das stimmt nicht. die ersten Pfingstler, die wussten ganz genau, ich bin total abhängig von Jesus. Ich bin total abhängig vom Vater. Ich bin total abhängig vom Heiligen Geist. Und auch wir können Kirche nicht machen. Wir können Reich Gottes bauen, wenn wir uns abhängig machen und sagen, sprich Herr, und ich werde versuchen, gehorsam zu sein. Und sonst habe ich dann vielleicht noch einen Bruder und eine Schwester, die mich ermutigt oder korrigiert, wie Jesus es gemacht hat. Und Henry hat in der letzten Predigt auch über diese Notwendigkeit der Konfrontation, des liebevollen, jetzt habe ich es dreimal gesagt, habt ihr das gehört? Ermahnens gesprochen. Auch das war in den ersten Gemeinden natürlich. Vielleicht war es nicht immer so liebevoll, wie es hätte sein können. Das wird auch bei uns manchmal die Herausforderung sein, oder? Aber wollen wir etwas verändern? Wollen wir zurückkehren zu dieser ersten Liebe, die zu allem bereit ist, auch Dinge aufzugeben, die zwar schön sind, aber die einfach nicht uns weiterbringen? Sind wir noch in diesem Auftrag von Jesus? Sind wir bereit zur Revolution der Herzen, zur Reformation der Strukturen und Formen und damit zur Transformation einer Gesellschaft? Ich glaube, St. Gallen benötigt das, unser Land benötigt das, wir selbst benötigen Transformation. An vielen Orten der Welt tut Gott genau das. In diesem Buch werden solche Dinge beschrieben, wie eine Gemeinde einfach mal gefragt hat, wie können wir wieder relevant sein in unserer Stadt? Und die kam dann auf die Idee, in Südamerika, da gab es viel zu wenig, die Spitäler hatten immer zu wenig Blut. Dann haben die gesagt, okay, Pastor der ganzen Gemeinde, okay, wir sind ein riesiges Reservoir, oder? Wir können uns verschenken mit ganzem Herzen, mit unserem Bluteinsatz können wir uns verschenken. Und die haben das gemacht. Und das war ein Riesending. Und diese Stadt, also der Organisator des Blutspendedienstes, hat dann noch von der nationalen Behörde eine Auszeichnung bekommen. Eigentlich hätte sie der Pastor bekommen sollen oder die Gemeinde, weil er so unglaublich effizient war im Beschaffen von Blut. Und die Stadt hat das gehört und erfahren und das hat sie verstanden, diese Bereitschaft, mit dem eigenen Blut einzustehen für die anderen Menschen. Und sie hatten auch Kinder in einer katholischen Kirche, Schule, und die waren so arm und die hatten zu wenig Schuhe, glaube ich, die Kinder. Und dann haben sie gesagt in der Gemeinde, können wir da nicht da was machen? Und die haben Geld zusammengelegt für diese Kinder in dieser katholischen Schule, in dieser armen Schule, und haben für jedes Kind ein paar Schuhe gekauft. Und zwar nicht beim Lidl billige Plastikschuhe, sondern Nike-Schuhe. Und jemand hat gehört, dass die das machen wollen, der hatte Verbindungen und der hat ihnen dann ermöglicht, diese ein bisschen günstiger zu bekommen zum Einkaufspreis. Und dann sind sie gegangen als pfingstliche oder evangelikale Kirche und sagten, wir kommen in einen Gottesdienst in der katholischen Kirche und dann wollen wir diese Schuhe überreichen. Und dann haben sie es aber so gemacht, sie haben gesagt, wir waschen euch auch noch die Füße, bevor ihr diese Schuhe anzieht. Und dann haben sie allen die Füße gewaschen, auch dem katholischen Priester. Und dann haben sie noch geweissagt über den Kindern und über den katholischen Priester. Und die wurden so, das war unglaublich. Und alle haben das Reich Gottes erlebt in diesem Gottesdienst, in einer katholischen Kirche. Die Reaktion vieler anderer Gemeinden war dann, dass er einen bösen Brief bekommen hat, dieser Pastor, das geht ja gar nicht. Ah ja, sie haben noch bekannt, all das war das Problem, sie hatten noch bekannt an diesem Gottesdienst, dass auch sie als Gemeinde viele schlechte Dinge gesagt haben und gedacht haben über diesen Katholiken und dass sie das bereuen würden und dass sie auch um Vergebung bitten, und das hätten sie nicht tun sollen. in den Augen der anderen Gemeinden und die wurden dann ziemlich kritisiert. Aber wenn Gott dir etwas sagt und er sagt etwas Radikales, bist du bereit, es zu tun? Es kann schon sein, dass er uns alle extrem überfordern wird. Wer glaubt, dass wir überfordert sein werden, wenn Gottes Reich wirklich in unser Leben hineinkommen möchte? Ich glaube, ich werde total überfordert sein. Ah, die anderen denken, die schaffen das. Huh? Gut, das ermutigt mich echt. Nein. Huh? Mit Jesus. Aber ohne Jesus sind wir überfordert. Oder? Genau. Wollen wir diese Herausforderung annehmen? Amen. Wir wollen. Und ich denke dazu, das ist auch der Sinn von Blickwechsel. Das ist der Sinn von Blickwechsel. Wir wollen uns gegenseitig Mut zusprechen, Großes zu wagen, das uns überfordert als natürliche Menschen. Wir wollen nicht nur das tun, was wir selber aus unserer Eigenkraft gerade so tun können. Also das auch natürlich. Aber wir wollen Größeres erwarten. Amen. Und uns gegenseitig ermutigen. Uns nicht gegenseitig kritisieren, sondern uns gegenseitig ermutigen. Und uns gegenseitig auch Hilfe zuzusprechen. Und sagen, okay, komm, wir machen das gemeinsam. Wir gehen da gemeinsam durch. Wir werden gemeinsam Reich Gottes bauen. Gegenseitig uns zum Träumen ermutigen, von Größerem zu träumen und gemeinsam das Königreich Gottes bauen, dort, wo wir leben. Ich möchte dich einladen, jetzt einen ganz kurzen Moment ruhig zu sein, dir das jetzt zu überlegen, was ich jetzt sage. Und wenn du denkst, doch, das ist was Gutes, dann tu es einfach. Ja? Überleg dir, ob du deinem Nachbarn sagen kannst oder willst, wir werden gemeinsam Gottes Königreich bauen. Sag es nicht einfach so, weil ich es jetzt gesagt habe. Aber überleg es einen Moment und wenn du denkst, doch, jetzt kann ich es sagen, dann sag es ihm. Wir werden gemeinsam Gottes Königreich bauen. Okay?